Ja, wir haben etwas Schwund. Gratuliere allen, die durchgehalten haben. Wir hatten angefangen mit dem Wirken des Heiligen Geistes, dass man ein Stück versucht, mal ein paar Linien zu zeigen oder Dimensionen zu zeigen. Ich habe gesprochen über sein Wirken an Menschen, sein Wirken in Menschen. In diesem Zusammenhang haben wir über die Frucht des Geistes gesprochen. Dann sein Kommen auf Menschen oder getauft werden im Heiligen Geist, sein Wirken in Kraft. Haben über Johannes den Täufer und Jesus gesprochen und über die ersten Jünger, die das erlebt haben. Sind dazu noch Fragen? Johannes geht um die Frage nach der Johannestaufe, warum er das gemacht hat. Weil Gott ihn beauftragt hat, dort ging es um Reinigung von Sünde. Also ich möchte ein Gefäß erst reinigen, ehe ich es neu fülle. Erstmal aufwaschen, ehe neuer Kaffee in die Tasse kommt, wenn vorher dreckige Suppe drin war. Und um diesen Vorgang ging es bei der Wassertaufe und das hat auch bis jetzt auch mit der Wassertaufe eines Christen etwas zu tun. Wenn ich das so sagen darf, die Wassertaufe macht Schluss mit der Vergangenheit. Das heißt, die reinigt mich von meinem vergangenen Leben. Dort wird ein Schnitt gemacht, jetzt gehöre ich zu Jesus, für die Sünde bin ich tot, bin ich begraben, das alte Leben ist vorbei. Die Wassertaufe hat zu tun mit dem alten Leben, dass ich das abgelegt habe. Und die Taufe im Heiligen Geist ist jetzt fürs neue Leben, dass ich das in Kraft führen kann. Und Johannes der Täufer hat zunächst die Menschen vorbereitet auf Jesus, er war der Vorläufer, er konnte nicht das bringen, was Jesus bringt, er konnte gar nicht im Heiligen Geist taufen, deswegen sagt er ja, ich kann nur mit Wasser taufen, das soll ich machen, das ist auch wichtig, es geht nicht ohne, ich will das überhaupt nicht runterspielen, aber es braucht jetzt zur Vorbereitung, dass Sünde aus dem Weg geräumt ist, weil Sünde blind macht, weil sie unempfindlich für Gott macht, damit dann, wenn Jesus kommt, sie vorbereitet sind, ihn überhaupt aufnehmen können und dann auch das empfangen können, was Jesus gibt. Und er hat auf Jesus hingewiesen und gesagt, ich bin's nicht, er ist es. An ihn müsst ihr glauben. Das war sein Auftrag. Er hat den Weg bereitet. Und ehe ein Auto fahren kann, muss erst eine Straße gebaut werden. Und das hat er gemacht. Theoretisch ja. Theoretisch bedeutet das, dass ich erst die Wassertaufe brauche, ich den Heiligen Geist bekomme. Ich sagte aber, Gott macht kein Schema. Wir werden noch erleben, dass es auch mal umgekehrt sein kann. Gott hat viele Wege, zu sich zu rufen und auszurüsten. Man kann dort seine Prinzipien haben, das ist auch gut und das Prinzip ist richtig. Aber wir brauchen die Beweglichkeit, wenn Gott es anders macht, dass wir dann nicht sagen, Gott, das darfst du aber nicht oder es ist nicht von dir, sondern dass wir etwas genauer hinschauen. Das merken wir jetzt gleich. Aber prinzipiell erstmal ist das die logische Reihenfolge, dass zunächst die Umkehr passiert und die Wassertaufe begräbt die Vergangenheit, die gottlose Vergangenheit, das alte Leben wird abgewaschen, das Neue kommt hervor, ich werde erneuert und dann ist die Frage, wie wirksam ich das neue Leben auch anderen weitergeben kann und bezeugen kann und da geht es um diese Kraftausrüstung. Das ist dann dort das Thema. Wir schauen mal zu den ersten Christen. Also die 12 Apostel haben wir jetzt hinter uns oder die dort von Anfang an dabei waren. Pfingstgeschehen betraf ja nicht nur die 12, sondern wir lesen von 120, die da zusammen waren. Das waren also ganz normale Jesus-Nachfolger, Christen, nicht nur die Apostel. Und Petrus bestätigt noch in der Pfingstpredigt, dass diese Pfingsterfahrung für alle Christen ist. Er sagt, Apostelgeschichte 2, 38 bis 39, tut Buße, in Klammern, das kann man nicht sehen, was im Herzen passiert, an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, das sieht man, dort wird die Umkehr sichtbar gemacht, dort wird sie bekannt, dort wird sie besiegelt sozusagen. Dort wird es auch persönlich, jeder Einzelne von euch lasse sich taufen, steht da eigentlich. Das ist was sehr Individuelles, wann das wer tut. Und dann kommt ein Und. Nicht so wie Luther, als ob er durch die Taufe das empfangen, sondern tut Buße. An jeder Einzelne lasse sich taufen und dann kommt ein Und. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann kommt, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Das heißt, Buße tun, sich taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, gilt allen, die Gott irgendwann noch in fernster Zukunft bis zur Wiederkunft Jesu herzurufen wird. Bei Buße und Taufe ist uns das einigermaßen klar. Bei dem, und ihr werdet die Gabe, da geht es um die Pfingstgabe, ist es uns oft nicht mehr klar. Aber Petrus sagt, es gilt für alle Generationen, die Gott noch hinzurufen wird. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 4,31, dass die, die zu Pfingsten schon mit dem Geist erfüllt waren, eine weitere Geisterfüllung erlebt haben. Sie haben gebetet nach einem gewissen Ereignis und dann heißt es, als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Das ist nochmal diese, da kommt eine Kraftfüllung, da kommt Dynamit, Dynamis. Erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Es kann also nach einer ersten Erfüllung mit Gottes Geist können weitere Erfüllungen folgen. Und sie haben dann frische Zufuhr bekommen, eine frische Kraftladung und sie haben neuen Mut bekommen, trotz Verfolgung das Wort Gottes weiterzusagen. Eine Wirkung des Heiligen Geistes ist Freimut, die Freiheit, alles zu sagen, das Wort Gottes mit Mut und Kraft weiterzugeben, auch wenn es Widerstand gibt und Leute das nicht hören wollen. Aber die innere Kraft ist stärker als das, was von außen das verhindern will. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Also er will nicht nur einmal erfüllen, wir haben das auch in Epheser 5, lasst euch beständig vom Heiligen Geist erfüllen. Das ist eine ständige Aufgabe. Und die erste Durchbruchserfahrung, wenn jemand zum ersten Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, dort verwendet die Bibel auch das Wort getauft werden im Heiligen Geist, weil das wie die Initialzündung ist, dass der Motor erstmal überhaupt startet richtig. Aber es darf dann weitere Umdrehungen geben. Ja? Wir lesen dann weiter in Apostelgeschichte 6, das ist jetzt alles in Klammern, weil es nicht um die Ersterfahrung geht, dass bei der Wahl der Diakone in Apostelgeschichte 6 nur Menschen in Frage kamen, die voll Heiligen Geistes sind, steht da als Kriterium. Oder angefüllt, erfüllt, reichlich, vollständig ausgerüstet, gesättigt mit dem Heiligen Geist. Da gehörte Stephanus dazu, der wird dort erwähnt, und auch der Philippus, der war dort dabei. Vielleicht merkt ihr, wenn das als Wahlkriterium genannt wird, bitte wählt Leute, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, das muss also feststellbar gewesen sein. Die Gemeindeglieder müssen gewusst haben und gesehen haben, wer vom Heiligen Geist erfüllt ist und wer nicht. Und sie sollten die wählen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Lasst euch das bitte mal auf der Zunge zergehen, was das heißt. Sind wir überhaupt nicht gewöhnt, passt überhaupt nicht in unser Schema. Wir würden nie so ein Kriterium aufstellen. Aber die Bibel nennt es. Schauen wir in Apostelgeschichte 8 hinein. Dort predigt Philippus von Christus, Samariter. Also nicht mehr Juden, sondern es wird der nächste Kreis gezogen, es geht zu den Samaritanern, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Ende der Erde. Jetzt kommen wir zu Samarien. Philippus war vom Geist erfüllt und das zeigte sich darin, lesen wir, dass dämonisch belastete Menschen auf dramatische Weise befreit werden. Die Geister fuhren aus mit großem Geschrei und sonst was. Ging da recht laut zu. Es kam zu Krankenheilungen, es wurden viele geheilt und besonders erwähnt werden Gelähmte, die gesund wurden. Apostelgeschichte 8. Ja, hier redet was, liest es jemand vor gleich. Gut. Nachlesen ist leiser. Also besonders Menschen mit Lähmungen wurden frei. Vielleicht hatte Philippus eine besondere Gabe für Gelähmte zu beten. Es gibt so spezielle Gaben der Heilung. Ich sage da noch mal was dazu. Vielleicht hängen die vielen Lähmungen auch mit einem Mann zusammen, der dort wirkte, Simon, und wo sehr viele Leute okkult belastet waren und das dazu Konfrontationen gab. Jedenfalls herrscht eine große Freude und dann lesen wir, dass Männer und Frauen zum Glauben kommen und werden getauft. In Klammern, es steht dort, dass sowohl Männer als auch Frauen getauft wurden und zum Glauben kamen. Ich frage mal, hatten die alle keine Kinder? Ich weiß nicht, ob ich das fragen darf. Ich stelle fest, es gibt heute noch Samaritaner, also irgendwie müssen die auch Kinder gehabt haben, aber es steht da, dass sie zum Glauben kamen und getauft wurden, sowohl Männer als auch Frauen. Sagt meine Bibel, prüft's, ob es bei euch auch steht. Für uns wäre an dieser Stelle wahrscheinlich alles geklärt gewesen. Die haben sich bekehrt, die sind zum Glauben gekommen, sind getauft. Wunderbar, Amen, Schluss aus, wir freuen uns. Apostelgeschichte geht weiter. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da oder dann legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon, das war ein okkulter Mann, sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Hier sind mehrere Dinge merkwürdig. Und ich weiß nicht, ob sie euch beim Hören aufgefallen sind. Die Christen in Samarien hatten das Wort Gottes angenommen und waren gläubig. Das steht nie zur Debatte. Die waren gläubig und die waren sogar getauft. Und trotzdem war der Heilige Geist noch nicht auf sie gekommen und das war feststellbar. Eindeutig. Woran wohl? Ich frage mal nur. Es steht, sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Was soll denn das jetzt? Ich frage nochmal, worauf sollen sie denn noch getauft werden? Die ganz Schlauen sagen vielleicht, na, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Philippus hat die falsche Taufformel verwendet. Hat er nicht. Weil die ganze Apostelgeschichte nur die Taufe auf den Namen oder im Namen Jesu kennt. Nichts anderes. Das auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes steht nur bei Matthäus. Und ich sage, wo der Name Jesus genannt wird, ist der Vater und der Heilige Geist auch dabei. Von daher sind biblisch gesehen beide Formeln gültig. Also es liegt nicht an der Formel. Kann ich mir nicht. Ich habe sie auch nicht nochmal getauft. Also es war nichts zu meckern an der Taufe. Trotzdem diese komische Vorstellung, sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Was heißt denn das? Mir fällt nur eine Antwort ein. Es gibt noch eine andere Taufe, nämlich das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist. Und das hatten sie nicht erlebt. Wenn ihr eine bessere Antwort habt, sucht sie und gebt sie mir. Also es liegt nicht an der Taufformel. Sie werden auch nicht nochmal getauft. Es war auch keine falsche, es war keine unvollständige Wassertaufe. Es gab nichts an dieser Taufe durch Philippus zu meckern. Aber es fehlte offensichtlich das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist. Und normalerweise hätte das wohl im Anschluss an die Wassertaufe stattfinden sollen. Jedenfalls finden wir es dann später in der Apostelgeschichte, und es war Praxis der frühen Christen, dass anschließend nach der Taufe mit den Getauften um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet wurde. Aus irgendeinem Grunde war das dort nicht geschehen. Hat es der Philippus vergessen? Hatte er die Vollmacht nicht dazu? War es gar nicht sein Auftrag, weil er nur Evangelist war und Diakon und es war nicht sein Geschäft? Oder sollte die apostolische Bestätigung aus Jerusalem kommen, dass das wirklich anerkannt wird? Könnte auch eine Rolle spielen, weil der Heilige Geist, auch schon die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, ist Gottes Bestätigung, dass jemand zu Gott gehört. Also wir können viel erzählen, ich habe mich bekehrt und bin fromm. Frage ist, ob Gott es auch so sieht. Und die göttliche Bestätigung ist immer, dass Gottes Geist wirkt. Dann ist es göttlich echt, dann ist es vom Himmel her besiegelt. Ja? Okay. Jedenfalls empfangen jetzt diese gläubigen Christen den Heiligen Geist. Wie? Wir schauen nochmal genau hin. Die Apostel beten zunächst. Und dann legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Und jetzt heißt es, als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, die Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Das heißt, der Geistempfang war äußerlich sichtbar. Und zwar offensichtlich in beeindruckender Weise. Simon war ein okkulter Mann, ein Magier, der beeindruckende Heilungen zustande gebracht hatte. Zeichen und Wunder waren dem völlig vertraut. Und er hat dort große Dinge abgezogen und er war bei allen Leuten bewundert und sie bewunderten ihn als die große Kraft Gottes. Sie haben verwechselt, wo die Kraft herkam. Ja, die kam nicht von Gott, die kam von unten. Aber der hat spektakuläre Zeichen und Wunder getan und sieht jetzt etwas, was offenbar alles in den Schatten stellt, was er bisher an Praktiken und Wundern und Zeichen geliefert hat. Sonst hätte er diese Bitte nicht geäußert, bitte gebt mir diese Vollmacht, dass ich das auch kann. Das fehlt mir noch in meinem Repertoire als Magier. Wobei der auch zum Glauben gekommen war. Der war auch gläubig geworden und getauft worden. Das ist interessant. Trotzdem kommt er mit diesem Ansinnen. Woran hat man das gesehen? Entdeckt ihr was in der Bibel? Guckt mal rein. Wer entdeckt was? Geld. Er wollte Geld, ja, aber woran hat er gesehen, dass die den Heiligen Geist empfangen haben? Es steht nicht da. Es steht nur da, als er sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn sie die Hände auflegten. Irgendwas war zu sehen. Sehen hat was mit Licht, mit Bewegung, mit keine Ahnung, einer Wahrnehmung zu tun. Wir können es nur aus anderen Abschnitten der Bibel schließen, was es gewesen sein könnte. Also es könnte Feuer gewesen sein, es könnte Wind gewesen sein, es könnte sein, dass sie zu Boden gegangen sind in der Kraft Gottes, weil sie die Kraft... Ich weiß es nicht, es steht nicht da, ich spekuliere jetzt. Ich kann nur andere Parallelen gucken, was war da. Jedenfalls stellte es alles in den Schatten, was er bisher kannte, an Wundern und Zeichen. Und er wurde neidisch auf die Christen, die dies konnten. Ich sage mal, man kann es ganz bestimmt nicht mit der kirchlichen Konfirmation vergleichen, die sich ja auf diese Stelle berufen kann und auch beruft, dass der Pfarrer den Konfis in Hände auflegt und die stehen betrüppelt auf oder auch nicht. Jedenfalls genauso, wie sie vorher waren, da ändert sich nichts Sichtbares. Also da ist nichts zu sehen, außer dass er seine Hände drauf hat und irgendwas murmelt und die Konfirmanden, wenn sie artig sind, noch Amen sagen. Manchmal kriegen sie es auch nicht hin. Aber mehr passiert dort nicht. Also sichtbar zumindest. Manche betreten die Kirche nie wieder. Das ist nicht eine Konfirmation, die Gott gibt. Ja? Also da hätte Simon, wenn er unsere Übungen da sieht, in der Kirche nur gelacht. Er hätte gesagt, da habe ich aber 10-mal mehr zu bieten als ihr. Was ist das für ein schwacher, armseliger Haufen? Wir halten fest, einfach mal rein theoretisch, man kann zum Glauben an Jesus kommen. Und man kann gültig getauft sein, ich ergänze bekehrt und wiedergeboren sein und trotzdem noch nicht den Heiligen Geist in seiner Fülle empfangen haben. Es ist möglich, dass das ein zweiter oder weiterer Schritt auf dem Glaubensweg ist, wo der Heilige Geist dann auf einen Gläubigen kommt. Und man kann tatsächlich feststellen, ob jemand die Fülle des Heiligen Geistes schon empfangen hat oder nicht. Und der Empfang des Heiligen Geistes scheint sogar eine sehr großartige und beeindruckende Erfahrung gewesen zu sein, jedenfalls an dieser Stelle. Einfach bitte mal zur Kenntnis nehmen. Damit sind nicht alle Fragen beantwortet, auch meine nicht. Aber das steht so da. Gehen wir weiter zur Apostelgeschichte 9. Dort hatte Saulus von Tarsus seine umwerfende Begegnung mit Christus. Also ihm hat es zu Boden geschleudert, weil Christus ihm erschienen ist. Er hat sich bekehrt und betete. Alles okay? Oder fehlt da noch was? Außer, dass er blind war von diesem himmlischen Licht. Da schickt Gott einen ganz normalen Jünger, keinen Apostel, Hananias oder Ananias, je nachdem, wie man es schreibt, also einen gewöhnlichen Christen zu Paulus, von dem hören wir sonst nie wieder in der Bibel, das war kein besonderer ältester Prophet, Apostel, ganz normaler Christ in Damaskus. Und dann lesen wir, Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn, auf Paulus und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend, das andere überlesen wir, und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Paulus wird vom Heiligen Geist erfüllt durch Handauflegung dieses ganz normalen, gewöhnlichen Christen Hananias. Und nebenbei wird er mit sehend. Und das Ganze vor seiner Taufe hat der liebe Gott die Reihenfolge mal nicht eingehalten. Er macht das nicht immer. Und als Wirkung wird im Folgenden beschrieben, dass er sofort predigt und Jesus bezeugt im großen Freimut. Da ist dieses Freimut, ja, der Heilige Geist schenkt dieses, dass man nicht für sich behalten kann und will, sondern weitergibt, auch wenn Widerstand ist. Und wir lesen auch in seinem weiteren Dienst, dass Charismen, Geistesgaben sichtbar werden. Auch die geringste dieser Gabe, wie viele sagen. Denn den verrückten Korinthern schreibt er, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Also Paulus hat im Privatleben, im Privatgebet sehr viel in Sprachen geredet. Er kommt dann nochmal drauf, wahrscheinlich verdankt er dem auch seine geistliche Stärke und es war für ihn eine stille Selbstverständlichkeit, die er hier nochmal ganz nebenbei erwähnt. Irgendwann hat er das bekommen. Ich vermute mal, dass es vielleicht bei der Handauflegung von Ananias schon passiert ist. Ich lasse es mal offen, aber es liegt nahe. Lesen wir weiter, Apostelgeschichte 10. Da wird Petrus durch ein göttliches Eingreifen auf dramatische Weise von Joppe nach Caesarea geschickt. Er hatte da eine Vision und so weiter, lassen wir jetzt weg. Und dann nimmt, was wir auch überlesen, oft einige Brüder von Joppe mit. Also ganz normale Christen aus Joppe. Dort hat es gerade eine Totenerweckung gegeben durch den Petrus. Und da waren viele zum Glauben gekommen. Und jetzt kamen die miteinander zum Offizier, dem römischen Offizier Cornelius. Und der wiederum hatte seine Verwandten und nächsten Freunde versammelt und wartete mit ihnen im Wohnzimmer auf Petrus und das, was er zu sagen hatte. Und da fängt Petrus an, seine Predigt zu halten. Und was passiert da? Ich lese ab Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten, und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn sie hörten sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen auf den Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn noch einige Tage, da zu bleiben. Das Ganze schlägt ziemliche Wellen, dass jetzt Heiden zum Glauben kommen. Er muss in Jerusalem Rechenschaft geben, davon lesen wir In Apostelgeschichte 11, ab Vers 15, da berichtet er: Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Haben wir wieder? Mit Heiligen Geist getauft werden, ist biblisch. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind und an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott. Hier ist ganz viel auf einmal passiert. Die Leute hatten gar keine richtige Zeit, sich ordentlich zu bekehren und das Übergabegebet zu sprechen. Sondern der Heilige Geist kam dem zuvor und hat sie geflutet, sag ich mal, erfüllt. Woran war das zu merken? Diesmal steht es da, an Sprachenrede und Gotteslob. Das scheint der Normalfall zu sein. Petrus sagt, sie haben den Heiligen Geist empfangen wie wir. Wer ist wir? Natürlich die Apostel, die in Jerusalem waren, die Pfingsten erlebt haben. Aber wir sind auch diese Normalchristen, die von Joppe mit Petrus mitgekommen waren. Ich habe gesagt, er nahm einige von Joppe mit, vielleicht waren die gerade erst zum Glauben gekommen durch die Totenerweckung. Und auch diese Normalchristen waren empfangen, dass diese Heiden den Heiligen Geist empfangen wie wir. Die sagen auch, dass wir. Also es war auch für die Christen von Joppe, die Normalchristen, völlig normal, dass man den Heiligen Geist empfängt und dass dann Sprachengebet und Gotteslob ausbricht. Das kannten sie und daran haben sie erkannt, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben. Von Feuer und Wind lesen wir jetzt hier nichts bei Cornelius, aber diese beiden Kennzeichen lesen wir. Und das identifizieren sie mit getauft werden im Heiligen Geist, der Petrus, und das identifizieren sie mit dem Heiligen Geist empfangen, wie wir Normalchristen. Wir haben also hier scheinbar einen Hinweis darauf, was da normalerweise dazugehört in der Apostelgeschichte. Wir, alle Gläubigen, die in Jerusalem versammelt sind, einschließlich der Typen aus Joppe. Später hat man dann darüber diskutiert, ob wie die Heidenchristen leben sollen, ob sie das Gesetz halten sollen. Und da wird die Lösung gefunden, dem gesagt wird: Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und Gott hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hat durch den Glauben. Da ist das wieder ein Kriterium dafür, dass Gott die Heidenchristen angenommen hat, indem sie auch mit Heiligen Geist erfüllt wurden. Und zwar genauso wie die Leute zu Pfingsten. Und damit sagen sie, wenn Gott das macht, dann können wir jetzt nicht denen noch Steine im Weg legen, was noch alles nötig sein soll. Wenn ich das richtig sehe, ist das Pfingstereignis insofern einmalig, dass es das erste Kommen des Heiligen Geistes war und auch das mit dem Feuer und Sturm lese ich sonst nicht wieder in der Apostelgeschichte. Es gibt einzelne Berichte heute, wo das wieder vorkommt in Erweckungsgebieten. Ich kenne solche Berichte, aber das sind Ausnahmen. Das andere scheint sich aber bei Geistausgießungen selbstverständlich fortgesetzt zu haben, nämlich Sprachenrede und Gotteslob, was wir in Apostelgeschichte 2 schon finden. Wenn ihr es anders seht, korrigiert mich bitte, aber ich schließe das so aus dem, was die Apostelgeschichte sagt. Und diese Erfahrung, dass der Heilige Geist auf Menschen kommt, wird von Petrus wieder mit demselben Begriff bezeichnet, den Johannes der Täufer schon gebraucht hat und den Jesus selber gebraucht, nämlich mit Heiligem Geist getauft werden. Wir können noch ein bisschen weiter lesen. In der Apostelgeschichte ist von welchen die Rede, die vom Heiligen Geist erfüllt waren, ganz normal. Paulus hat einen mit Blindheit geschlagen, voll Heiligen Geistes, der dort widerstanden hat, so einen okkulten Mann, hat dort eine Kraftdemonstration Gottes praktisch gegeben. Wir lesen von Jüngern, die nach einer Verfolgung mit Freude und Heiligem Geist neu erfüllt wurden. Das war nicht die Ersterfahrung, sondern eine wiederholte Erfahrung. Also man darf sich öfter erfüllen lassen vom Heiligen Geist, man darf da immer wieder auch darum bitten, Da geht es aber nicht um die Durchbruchserfahrung, ja, dass sie es zum ersten Mal erleben, sondern das sind Wiederholungen, die sein dürfen und sein sollten. Und dann kommen wir zur Apostelgeschichte 19. Da kommt Paulus nach Ephesus und trifft dort einige Jünger. Was sind Jünger in der Apostelgeschichte? Da müsste man mal lesen, wo das Wort Jünger überall vorkommt. Mein Ergebnis ist, Jünger sind Leute, die an Jesus glauben und Jesus folgen. Das ist die Definition von Jünger in der Apostelgeschichte, meiner Meinung nach. Aber Paulus scheint an ihnen etwas zu vermissen. Er stellt nämlich eine komische Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als oder nachdem ihr gläubig geworden seid? So ganz wörtlich. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als oder nachdem ihr gläubig geworden seid? So fragt heute niemand. Aber Paulus schon. Was bedeutet das, dass er diese Frage stellt? Es bedeutet erstens, dass es eben nicht so ist, dass man automatisch beim Gläubigwerden den Heiligen Geist empfängt, jedenfalls nicht in seiner Fülle. Sonst müsste man diese Frage nicht stellen. Denn erst redet sie als Gläubiger an. Zweitens, man kann diese Frage eindeutig mit Ja oder Nein beantworten, sonst hätte Paulus diese Frage auch nicht gestellt. Die Jünger geben allerdings eine komische Antwort. Nach Luther, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Na, das ist vielleicht komisch. Ganz wörtlich, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist ist. Auch noch komisch. Wenn was komisch ist, suche man bitte Parallelstellen in der Bibel, die das vielleicht erhellen können, was da Komisches steht, vielleicht versteht man es dann. Und da kommen wir auf Johannes 7, 39. Da steht dieselbe Redewendung im Griechischen. Jesus sagte, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da geht es wieder, wenn die Ströme rausfließen, geht es um die Erfüllung, nicht um die Einwohnung nur, sondern sie fließen raus. Und als Erklärung wird angefügt, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht, steht da ganz wörtlich. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Natürlich gab es den Heiligen Geist, den gibt es seit Anfang der Schöpfung, den gibt es seit es Gott gibt. Das war doch keine Frage, das wusste jeder Jude, das wusste jeder Christ, das ist nicht die Frage. Aber Johannes erklärt, der Heilige Geist in seiner Fülle für alle konnte erst kommen, nachdem Jesus wieder im Himmel war, nachdem er verherrlicht war. Und so steht im Johannes 7, der Heilige Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. So, und so muss man auch die Antwort der Jünger verstehen. Die haben auf Deutsch gesagt, Pfingsten verpennt. Die haben nicht gewusst, dass Gottes Geist inzwischen ausgegossen ist, nachdem Jesus verherrlicht ist und dass der inzwischen da ist, in seiner Fülle und zur Verfügung steht und wir uns mit ihm erfüllen lassen können. Das hatten sie verpasst, aus irgendeinem komischen Grund. Und heute geht es vielen ähnlich, meiner Meinung nach. Ja? Dass das auch für uns ist, dass Pfingsten eine Realität ist, in die ich eintreten darf, haben viele noch nicht realisiert, wie diese Jünger hier in Ephesus. Paulus fragt sie nach der Taufe, warum? Rückbezug auf Apostelgeschichte 8. Normalerweise war es doch so, dass nach der Taufe Hände aufgelegt wurden, um die Erfüllung mit Gottes Geist gebetet wurde. Da fragt er, was war denn da bei euch, dass das verpasst worden ist? Und da kommt raus, sie kannten nur die Johannestaufe. Übrigens die Jünger von Jesus auch. Also da waren etliche, weiß gar nicht, ob alle wirklich, aber einige kannten die Johannestaufe. Dass sie auf den Namen von Jesus getauft wurden oder Vater, Sohn, Heiliger Geist, steht in meiner Bibel nicht. Ich habe es noch nicht gefunden. Sie sollten dann die anderen taufen und in den Jüngerkreis dadurch aufnehmen, durch die Taufe, aber ob sie diese, ich sage jetzt mal, vollgültige christliche Taufe hatten, weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie zumindest zum Teil die Johannestaufe kannten, weil manche auch Johannesjünger waren vorher. So. Und diese in Ephesus kannten auch nur die Johannestaufe. Und da sagt Paulus, weil irgendwas fehlt hier noch, ich hole das jetzt mal nach und er tauft sie auf den Namen des Herrn Jesus. Jetzt komme ich auf die Frage zurück. Wir lesen vorneweg in Apostelgeschichte 18 und die Kapiteleinteilungen sind später erfunden worden. Das ist eine Geschichte von Apollos, den Paulus trifft. Da heißt es, er war beredet im Heiligen Geist oder er erkannte vieles. Und da steht auch, obwohl er nur die Johannestaufe kannte, der wird nicht nochmal getauft. Der hatte offenbar einen Heiligen Geist. Dem erklärt Paulus so noch ein paar Dinge, was ihm noch so an Erkenntnis fehlte. Paulus war Rabbiner, der konnte ein paar Dinge genauer erklären als es Apollos. Dort wird die Johannestaufe, die keine vollständige christliche Taufe ist, stehen gelassen. Und sagt, reicht aus, du hast die Fülle des Heiligen Geistes und ich bringe dir noch ein paar Dinge bei und gut. Ein Kapitel weiter, unmittelbar danach, dasselbe Problem. Leute kannten nur die, ich sag mal, unvollständige Taufe, nicht die vollgültige christliche Taufe. Und Paulus schickt die nochmal ins Wasser. Ich könnte auch sagen, die waren wieder getauft. Also nicht wirklich natürlich, weil Johannes Taufe ist was anderes als die christliche Taufe. Das darf ich jetzt nicht sagen, aber es gibt Christen, wenn die sehr genau Bibel lesen, was sie zur Taufe sagt, dann könnte es sein, jedenfalls kommen manche zu dem Ergebnis, dass das nicht eine vollständige biblische Taufe ist, aus mehreren Gründen. Wir haben dafür die Konfirmation mal erfunden, um da noch was zu ergänzen. Ist ja auch aus dem Gefühl heraus, irgendwas fehlt dort. Dann scheint es Leute zu geben, die sagen, gut, ich muss das Ganze nochmal nachholen. Und andere sagen, nee, ich habe den Heiligen Geist und alles braucht das alles nicht. Wäre es eine Denkmöglichkeit, ich frage jetzt nochmal, wäre es eine Denkmöglichkeit, die Johannestaufe, die viele Aspekte der christlichen Taufe hat, aber nicht alle. Und die Kindertaufe, die Aspekte der biblischen Taufe hat, aber nicht alle. Mal zu vergleichen oder sagen, das ist was Ähnliches und bei dem einen ist es so gelaufen, bei dem anderen so. Jedenfalls hat die Apostelgeschichte kein Problem, das nebeneinander zu berichten und stehen zu lassen. Könnte das ein Modell sein, wo man tatsächlich mal nicht nur auf seine Dogmen schaut und seine eigenen Vorstellungen, was Taufe ist oder nicht ist, sondern mal zu schauen, wie führt Gott einen Menschen, was hat er sonst noch im Glauben empfangen und was braucht er, um da wirklich mal einen Schritt weiterzukommen. Könnte es da unter Umständen verschiedene Wege geben und könnten wir das eventuell mal stehen lassen und sagen, Jesus hat die Taufe eingesetzt, er befindet über ihre Gültigkeit, nicht wir, das ist sein Geschäft. Und wenn Jesus Leute anders führt und sie nicht manipuliert werden, da werde ich grantig, wenn man Leute manipuliert und überredet. Darum geht es jetzt nicht. Aber wenn Gott wirklich Leute anders führt, kann ich Gott das verbieten oder muss ich denen absprechen, dass sie da nicht Gott gehört haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht und ich bin da lieber ein bisschen bescheidener und sage, folge bitte Jesus nach und jeder von uns folgt Jesus so nach, wie er ihn versteht. Anders können wir es nicht. Und ich sage nicht, dass wir alle Jesus richtig verstehen, weder die noch ich. Den Anspruch habe ich nicht und kann ich nicht wiedergeben. Und könnte es sein, dass tatsächlich unter Gottes Führung beides mal möglich ist? Könnte das sein? Ich würde euch ermutigen, das einfach mal zu fragen und Apostelgeschichte 18, 19 zu lesen und zu schauen, könnten wir uns das leisten, das stehen zu lassen? Und die Baptisten möchte ich auch fragen, könnt ihr euch das mal leisten? Auch eine Taufe, die nicht eure Vorstellung entspricht, stehen zu lassen, wenn ein Christ sagt, ich gehöre zu Gott und mein altes Leben ist am Kreuz geendet und ich bin gläubig, wozu soll ich nochmal ins Wasser gehen? Leute, haltet doch mal nicht an euren sturen Prinzipien fest, sondern erkennt es doch bitte mal an, dass ich Gottes Kind bin. Ich denke, das könnte beiden Seiten helfen. Und es muss keiner den anderen nachahmen und es soll jeder in seiner Berufung bleiben. Und Paulus sagt auch, bleib in dem, wo du berufen bist. Der eine ist als Kind getauft und hat dort seine Berufung, der andere ist als Erwachsener. Wie auch immer, ich sag mal, Gott macht kein Schema. Und es wird schief und wir legen uns Steine in den Weg und hindern unseren Glauben, wenn wir unsere Prinzipien dann zum eisernen Gesetz erheben. Das sage ich jetzt als Christ und als einer, der die Bibel, denke ich, schon studiert hat. Und ich habe Taufe sehr ausführlich studiert, muss ich sagen, jede einzelne Stelle. Es gibt auch was auf der Internetseite dazu, jede einzelne Stelle, was sie sagt und was sie nicht sagt. Und ich werbe dort für eine Herzenserweiterung, ich persönlich. Aber eigentlich darf ich das nicht. So, ein bisschen beantwortet.
Ich denke, dass Gott die Gnade Gottes umsetzt.
Kann sein. Ich möchte es jetzt auch nicht ausdiskutieren. Ja? Wir haben alle unsere Mängel und Macken und unsere Einseitigkeiten und einseitigen Betonungen. Da ist keiner besser als die anderen, bloß dass wir die Betonung unterschiedlich legen. Ja? Und vieles gehört am Ende zusammen. Und Paulus sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Ich stelle mir das vor, wenn es so verschiedene Kuchenstücken gibt, wenn wir die Tortenstücke alle zusammentun, haben wir die ganze Torte. Und vielleicht sollten wir manchmal mehr aufeinander hören, um zu sehen, der andere hat ein anderes Stückwerk als ich. Und vielleicht ergänzt sich das sogar. Es könnte sein. Auch da werbe ich für eine Herzenserweiterung. Wir halten oft Engigkeit für eine fromme Tugend, aber es ist keine geistliche Tugend. Eine geistliche ist es nicht. Bei Jesus war immer Klarheit und Weite zusammen, hat immer Freiheit gelassen, hatte eine große Weite und trotzdem eine große Klarheit. Und wir haben entweder eine Weite und lassen alles zu und alles unverbindlich, oder wir sind so klar, dass keiner in unser Raster noch passt, außer wir selber und zwei, drei andere noch. Das geht nicht. Also jedenfalls ist es nicht geistlich. So. Apostelgeschichte 19 waren wir, da lesen wir dann weiter, und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es war zu erkennen an Sprachen, Gebet und Prophetie. Auch bei diesen Jüngern, die gläubig geworden waren, war der Empfang des Heiligen Geistes in Kraft ein zweiter oder weiterer Schritt auf dem Glaubensweg. Der Heilige Geist kam auf sie und das war zu erkennen an Sprachen, Rede und Prophetie. Es war die Erfahrung des Getauftwerdens im Heiligen Geist. Wir lesen von weiteren solchen Durchbruchserfahrungen mit dem Heiligen Geist in der Apostelgeschichte nicht, auch wenn von seinem Wirken und Leiten weiter die Rede ist, lasse ich jetzt weg, habe da auf der Rückseite noch ein paar Stellen. Nochmal zwei Stellen, die interessant sind. Einmal 1. Korinther 12, 13 hatte ich schon mal. Denn wir sind durch einen Geist oder in oder mit einem Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Hier merken wir, dass die Heiden mit reingenommen sind. Und sind alle mit einem Geist getränkt. Und hier ist eben nicht von der Wassertaufe die Rede, auch wenn viele Theologen das so sehen, weil sie nichts anderes kennen, dann müssen sie es darauf beziehen. Aber eindeutig ist ja die Taufe mit Heiligen Geist genannt und das wird verstärkt durch diesen parallelen Zusatz, wo etwas mit ähnlichen Worten nochmal gesagt wird. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Das ist biblische Redeweise, auch im Psalm haben wir das, dass immer so ein Parallelaussagen kommt, dass ein zweiter Satz kommt oder Halbsatz, der nochmal mit ähnlichen Worten dasselbe sagt. Und hier sagt Paulus, mit einem Geist getauft, mit einem Geist getränkt, durchtränkt. Das ist dasselbe Vorgang. Also es geht darum, mit Geist getränkt sein, nicht mit Wasser. Und dann gibt es noch eine merkwürdige Stelle in Epheser 6. Könnt ihr auch nachlesen. Da schreibt der Verfasser, wir wollen jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, oder die Anfangsgründe, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals grundlegen, mit Umkehr von toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Eine Kleinigkeit hat Luther hier wieder falsch übersetzt. Es heißt nicht grundlegend mit der Lehre vom Taufen, sondern grundlegend mit der Lehre von taufen oder den taufen, da steht taufen im Plural. Plural heißt mindestens zwei, soweit ich Grammatik kann. Zum Fundament des Glaubens gehören also demnach mindestens zwei Taufen, wenn da Plural steht, oder? Sehe ich das falsch? Und zwar hat er hier drei parallele Aussagen, wieder hebräisch, Umkehr und Glaube, das hängt zusammen, vom falschen Umkehren zum richtigen Hinkehren, also Glauben. Mindestens zwei Taufen und Hände auflegen. Ihr habt schon gehört, dass Geistestaufe oft mit Hände auflegen was zu tun hat. Auferstehung der Toten und ewiges Gericht sind auch wieder zwei Dinge. Nach der Auferstehung der Toten kommt das ewige Gericht. Das sind drei grundlegende Paare, die für jeden Christen klar sein sollten. Umkehr und Glaube, die beiden Taufen, Auferstehung der Toten, ewiges Gericht. Und wenn Taufen und Händeauflegen zusammensteht, dann verstehe ich vom gesamtbiblischen Zeugnis her, das ist so, dass hier nur Wassertaufe und Geistestaufe oder getauft werden im Heiligen Geist gemeint sein können, weil alles andere gehört nicht zu den Fundamenten. Wenn ja manche mit irgendwelchen Waschungen kommen, die kann man auch so übersetzen, dann frage ich, welche Waschungen gehören zu den Fundamenten des christlichen Glaubens, zu den sechs grundlegenden Dingen, doch nicht, ob ich Hände wasche wegen Corona oder irgendwas. Das gehört nicht zu den Glaubensfundamenten, bitteschön. Ja, sondern da geht es wirklich um, also ich kenne nur die beiden Taufen, die Bibel nennt, mir fallen keine anderen ein. Und das wäre dann die achte Stelle von Geistestaufe, dort tatsächlich mal als Substantiv von den Taufen im Plural oder getauft werden vom Heiligen Geist. Nochmal zurück zu 1. Korinther 12, 13. Wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Diese Erfüllung oder diese Durchdringung mit dem Heiligen Geist schließt also zum Leib Christi zusammen. Sie macht jeden Einzelnen zu einem Glied an dem einen Leib von Christus. Die Gemeinde ist der Leib, der Körper, durch den Christus jetzt auf der Erde wirken will. Und da geht es jetzt nicht mehr um den Charakter von Jesus, jedenfalls nicht zuerst, also die Frucht des Geistes, sondern Jesus möchte gerne durch seine Gemeinde weiter das tun, was er als Mensch getan hat, als er auf dieser Erde getan hat. Und was hat er da gemacht? Er hat verkündigt, er hat gelehrt, er hat geheilt und er hat Menschen befreit von dunklen Mächten. Und diesen Dienst hat Jesus der Gemeinde anvertraut, dass sie ihn weiterführen soll. Und dazu gehören die, ich sage mal, Dienstgaben oder manche sagen Charismen, Gnadengaben, die Jesus hatte und die er auch seiner Gemeinde gibt, damit sie seinen Dienst weiter tun können. Und das heißt, wirklich in seinem Namen den Dienst tun können und nicht nur Kraft frommer Wassersuppe, die man sich irgendwie zusammengebraut hat. Und damit sind wir bei den Gaben des Heiligen Geistes. Vielleicht erstmal so weit. Wären dazu erstmal noch Fragen? Ja? Ja, die Frage war, muss es Handauflegung geben oder geht es auch unmittelbar und einfach so? Natürlich geht es auch unmittelbar und einfach so. Ich komme da drauf nochmal gegen Ende, wie wir ihn empfangen können. Also ich beantworte das nochmal. Wir haben recht häufig Handauflegungen, aber Cornelius zum Beispiel hat niemand die Hände aufgelegt, Pfingsten auch nicht und es gibt beide Erfahrungen. Und wieder sage ich, bitte kein Schema, es ist Christus, der im Heiligen Geist tauft, nicht der Mensch. Und ob Christus dazu einen Menschen gebraucht, ob er das unmittelbar macht, das ist bitte seine Entscheidung. Das dürfen wir ihm auch überlassen. Da müssen wir ihn nicht festlegen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine kurze Pause nochmal machen. Das ist, denke ich, gut. Kopf und Raum lüften und dann mache ich weiter.